Mit einem interessanten Statement ließ kürzlich Anton Kobjakow, Berater von Russlands Präsident Wladimir Putin, aufhorchen. Die Auflösung der früheren Sowjetunion im Dezember 1991 sei rechtlich ungültig gewesen. Deshalb existiere die UdSSR auch heute noch. Und deshalb sei der Ukraine-Konflikt keine internationale, sondern eine interne Angelegenheit. Tatsächlich wurde die Sowjetunion Ende 1991 in einer geheimen Nacht- und Nebelaktion von den Präsidenten der drei ehemaligen Sowjetstaaten Russland, Ukraine und Weißrussland für null und nichtig erklärt. Der russische Vertreter Boris Jelzin soll dabei stockbetrunken gewesen sein. Mit der Erklärung von Alma-Ata Ende Dezember 1991 wurde offiziell das Ende der UdSSR verkündet. Meine Kollegin Cornelia Kirchwege hat die Details recherchiert und kann sich vorstellen, dass auch der EU ein sowjetisches Schicksal blühen könnte. Grüß dich, Cornelia. Herzlich willkommen im Studio.
Grüß dich, Thomas.
Du packst mal wieder ein äußerst heißes Eisen an, wenn ich das so formulieren darf. Die Sowjetunion existiert rechtlich immer noch, sagt Putin-Berater Kobjakow. Was konkret hat er denn damit gemeint?
Er hat diese Aussage vor einer Woche gemacht beim Internationalen Rechtsforum in St. Petersburg. Das wurde vom Justizministerium veranstaltet und er ist mit dieser Aussage sicher nicht überraschend herausgerückt. Da gab es im Hintergrund Vorgespräche. Was meinte er? Die Sowjetunion, sprich die UdSSR, wurde 1922 vom Kongress der Sowjets, sprich von den Volksdeputierten, gegründet. Demzufolge, sagt er, habe auch nur dieser Kongress die Auflösungsbefugnis gehabt. Dieser Ansicht waren im Übrigen auch westliche Verfassungsexperten, man hat sich mit dem Thema ja schon beschäftigt. Die Auflösung der Sowjetunion im Dezember 91 verlief äußerst merkwürdig. Sie wurde von den drei Präsidenten der Unionsrepubliken Ukraine, Weißrussland und Russland vorangetrieben. In einer mysteriösen Nacht- und Nebelaktion, darauf komme ich dann später noch zurück. Der Berater Putin sagt, das Verfahren zur Auflösung der Sowjetunion wurde damit verletzt. Und deshalb existiert die UdSSR rechtlich noch und deshalb ist auch die Ukraine keine internationale Angelegenheit, sondern eine interne nationale Angelegenheit. Und er sagt, es müsse eine angemessene rechtliche Bewertung des Zusammenbruchs der Sowjetunion geben.
Hochspannend. Das bringt mich zur nächsten Frage. Die UdSSR mit 15 Unionsstaaten war ja das größte Land der Welt und fiel innerhalb kürzester Zeit zusammen. Wie war so etwas möglich?
Ja, wie war sowas möglich? Noch dazu ziemlich unblutig ist das passiert in den Anfang der 90er, also vor allem im Jahr 91. Ich kann jetzt nur die Geschichte der Sowjetunion ganz schnell streifen, was dieses Land alles mitgemacht hat. Die Sowjetunion dauerte 69 Jahre, Abgründung 1922. Mastermind ideologisch war Lenin mit seinem Kommunismus, den er zum Weltkommunismus ausbauen wollte. Und warum scheiterte das Ganze? Aus meiner Sicht in erster Linie, weil man hier eine Ideologie nach oben transferiert hat, der alles untergeordnet wurde, ungeachtet der Realitäten. Und deshalb ist auch meine Meinung, dass es in der EU ähnliche Zustände geben könnte. Es gab die kommunistische Ideologie. Das Politbüro hatte das Sagen. Es kam später Stalin mit einer Brutaldiktatur, ethnische Säuberungen. Da ging es um den Aufrechterhaltung der Ideologie mit allen Mitteln, Kollektivierung von Land, die Kolchosen. Es gab Hungersnöte, Planwirtschaft. Leute, die nicht zustimmten, wurden in Gulags verfrachtet. Da hat Alexander Solzhenitsyn ein Buch darüber geschrieben. Dann kam der Zweite Weltkrieg, Kalter Krieg. Sowjetunion hat aufgerüstet, hat sich bis an die Zähne bewaffnet, ungeachtet dessen, wie die Leute im Land leben. Die sind also total verarmt. Ich war in der Zeit im Kommunismus einige Male dort, ich habe das gesehen. Und der Westen war der große Feind, ideologisch, Freiheit gibt's nicht. Dann kam Michail Gorbatschow. Er war für sowjetische Verhältnisse ein junger Politiker. Mit 54 wurde er Generalsekretär der KPdSU, der Kommunistischen Partei. Und war für eine Lockerung der Ideologie. Er wollte Glasnost und Perestroika, also transparent und eine Umgestaltung der Sowjetunion, nicht eine Auflösung. Und war auch für das Ende der Planwirtschaft und wollte eine Union unabhängiger Staaten gründen. Es passierte dann vieles, weil aufgrund dieser Lockerungsversuche Gorbatschows das Kartenhaus ins Schwanken kam. 1989 fiel die Berliner Mauer, der Eiserne Vorhang. Ende des Kalten Krieges und Gorbatschow wollte am 20. August einen neuen Unionsvertrag aufsetzen mit 4 Staaten, unabhängige Staaten, hat damit aber natürlich die KP entmachtet. Und es gab dann sogar Referenten in einigen Unionsstaaten, die für einen Erhalt der Sowjetunion aber unter neuen Bedingungen waren. Und dann kam es, am 20. August sollte das unterzeichnet werden, das GUS-Abkommen, also Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Dann gab es einen 2-tägigen Putsch in Moskau von orthodoxen Kommunisten, die das verhindern wollten. Er wurde dann vom russischen Präsidenten Jelzin niedergeschlagen. Und sozusagen Russland hat damit die Agenten der Sowjetunion übernommen. Jelzin war ein Hardliner, was die Auflösung der Sowjetunion betraf. Er wollte sie immer und auch eine Gemeinschaft der unabhängigen Staaten. Und dann kam es zum Putsch und das Treffen, auf das komme ich dann zurück, wo diese formale Erklärung zur Auflösung der Sowjetunion gegeben wurde.
Ja, gutes Stichwort. Diese formale Auflösung der Sowjetunion erfolgte ja in einer Nacht- und Nebelaktion im Dezember 1991. Was ist denn da genau passiert? Es gibt ja auch Berichte, wonach Boris Jelzin nicht so ganz nüchtern bei der Angelegenheit gewesen sein sollte.
Ja, das war ein sogenanntes absolut geheimes Treffen am 7. Dezember 91 in Belowesch im Westen von Weißrussland in einer abgeschiedenen Datscha, einem Jagdschloss des weißrussischen Präsidenten. Getroffen haben sich dort die Präsidenten der Unionsstaaten Ukraine, Weißrussland, Russland mit ihren Stäben und ein paar ausgewählten Journalisten. Man hat das geheim gehalten, weil man Angst davor hatte, dass Gorbatschow dazwischen gehen könnte oder der KGB schon auf sie angesetzt war. Es gab dort auch einen Militärflughafen zum schnellen Abreisen. Der Plan war eine Gründung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das sollte dort festgelegt werden, also ein gemeinsamer Wirtschafts- und Sicherheitsraum. Und dieses Papier, das man dort erarbeitet hat, hatte 14 Punkte, eine Präambel. Es wird gesagt, dass Jelzin nach jedem Punkt Wodka zu sich genommen hat, so als Siegeszug, jetzt haben wir wieder was. Und er soll stockbetrunken gewesen sein, man musste ihn mehrmals aus dem Bett holen, auch für die Unterzeichnung und dann das Briefing für die ausgewählten Journalisten wurde zweimal verschoben. Wie lautete das Dokument? In der Präambel hieß es klar, dass die UdSSR völkerrechtlich und als geopolitische Realität ihre Existenz beendet hat. Und im Artikel 1 wurde die Gründung der GUS bekannt gegeben, also Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Im Artikel 13 stellte man Staaten frei, wenn sie die Bedingungen einhalten und für diesen Vertrag sind, können sie jederzeit der GUS beitreten. Jelzin hat dann unmittelbar darauf den Präsidenten der USA, damals Bush, informiert. Der hat sich gefreut, der hat gesagt, das war ein guter Schritt. Und Jelzin hat angeblich dem Bush auch gesagt, Gorbatschow weiß nichts davon, er wurde nicht informiert. Ich nehme an, er wusste es schon, aber er hat halt nichts getan dagegen. Und diese Verträge von Belowesch wurden von vielen Bürgern in der Ukraine, Weißrussland und Russland als Verrat bezeichnet. Die drei als Verschwörer, das Komplott von Belowesch, es war ein Staatsstreich. Und so weiter und so weiter. Auch Gorbatschow war dagegen. Er hat gesagt, es geht nicht um die Auflösung, sondern um Strukturierung der Sowjetunion. Und die nachfolgenden Jahre waren dann reines politisches Chaos und wirtschaftliches Chaos. Es ist erstaunlich, dass das die Menschen auch überlebt haben. Ich war in den 90er Jahren in der Sowjetunion. Ich habe das gesehen oder in Russland, was dort passiert ist. Und am 21. Dezember war die GUS offiziell gegründet. Bestand aus 12 der damaligen 15 Unionsstaaten und Ende Dezember trat Gorbatschow zurück, Jelzin kam an seine Stelle. Die KPdSU war entmachtet, also die Kommunistische Partei durfte auch nicht mehr aktiv werden, man hat das Vermögen konfisziert. Und Putin hat 2005 gesagt, der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts.
Wurde die Auflösung der Sowjetunion unter diesen sonderbaren Umständen denn nie kritisiert oder öffentlich in Frage gestellt?
Natürlich von Anfang an wurde sie in Frage gestellt, weil Ende 91 das völlige Chaos ausbrach. Es wurde praktisch von einem Brutalkommunismus auf Brutalmarktwirtschaft umgestellt, eine Schocktherapie, so wollte es Jelzin. Die Russen lebten im Schock, die hatten nichts mehr, sie mussten für alles bezahlen, was vorher der Staat, von der Heizung angefangen, öffentliche Verkehrsmittel, die Nahrungsmittel sind gestiegen, die Menschen hatten nichts mehr. Und deshalb weinte man der alten Sowjetunion nach. Und Anfang der 2000er gab es dann schon eigene Bewegungen, die wieder ein Zurück zur UdSSR wollten und auch sagten, die Auflösung war illegal und das stimmt nicht. Die erste war die Bürger der UdSSR, hat sich diese Gruppe genannt, die wurde von einer Ex-Kommunistin gegründet, die sehr stalinistisch orientiert war. Und diese Gruppierungen anerkennen keine russischen Dokumente, gehen nicht zum Militärdienst, verweigern die Zahlung der Strom- und Gasrechnungen, geben Pässe und Gewerkschaftsausweise aus. Es gab dann eine sonderbare Bewegung, die Union der slawischen Streitkräfte der Rus. Die war eher wie eine Sekte organisiert, gegründet von einem Zahnarzt, der 2008 bankrott ging und das den Russen anlastete. Der wurde aber dann als Extremist verboten, die Bewegung, und er ist für 8 Jahre ins Gefängnis gegangen. Und heute hört man auch noch von Russen, dass dieses Belovezha-Abkommen untersucht werden müsste. Und ich habe von Russen gehört, dass das hinter den Kulissen ohnehin laufend passiert.
Jetzt vertrittst du die Meinung, die Hauptursache für den finalen Kollaps der Sowjetunion war die ideologische Diktatur, der alles untergeordnet wurde, fernab von jeglicher Realität, von den realen Folgen. Erleben wir jetzt etwas Ähnliches betreffend der Europäischen Union? Siehst du da Parallelen?
Ja, ich sehe da sehr starke Parallelen. Interessant vom Zeitpunkt her, die Sowjetunion brach nach 69 Jahren seit ihrer Gründung zusammen. Die EU wird nächstes Jahr 69, wenn man davon ausgeht, die europäische Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1957. Und 1993, interessanterweise genau zum Zusammenbruch der Sowjetunion, hat die EU ihre politische Union gegründet. Das heißt also, das war der Schritt zur, aus meiner Sicht, Unterjochung der einzelnen EU-Staaten. Denn hier wurde beschlossen, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Justiz und Inneres als gemeinschaftliche Politik. Und mit dem Euro 2002, 12 Staaten hatten plötzlich eine gemeinsame Währung. Ich gebe Trump recht, wenn er sagt, die Wirtschaft Europas ist ein Fake, weil der Euro niemals die wirtschaftlichen Realitäten der EU-Staaten wiedergespiegelt hat, sondern die wurden ausgeglichen mit den Kohäsionsfonds. Das heißt also, die reichen Staaten haben den Armen das Geld zugeschoben, damit man so eine schöne Union hat, die auf einem einheitlichen Niveau ist, was bis heute nicht der Fall ist. Das heißt, man hat hier einen riesigen Fake aufgebaut in der EU. Das hat auch die Sowjetunion gemacht mit Lügen über die Wirtschaftsdaten und so weiter und so weiter. Und die Leute in der Realität haben aber gespürt, das stimmt nicht. Da gab es schon Widerstände. Und Politbüro in Sowjetunion ist heute aus meiner Sicht Brüssel. Das Politbüro Ursula von der Leyen. Dort wird entschieden, was, wo, wann passiert, welche Gesetze, was ist gut und schlecht. Es gibt eine Werteunion, eine verlogene. Das ist für mich der linke Globalismus. In der Sowjetunion war das der Kommunismus. Dem wurde alles untergeordnet, ungeachtet der Realitäten und der Folgen dieser Ideologisierung. Wir haben einen Lügenkonstrukt in der EU. Asyl, hat es geheißen, kulturelle Bereicherung. Was haben wir heute? Nur mehr Kriminalität. Und Zusammenbruch der der Sozialsysteme, Klimawandel, wir zahlen Luftsteuer für etwas, was es gar nicht gibt, nämlich einen menschgemachten Klimawandel. Der Green Deal hat den Ökokommunismus eingeleitet mit fatalen Folgen, wie man heute sieht. Die Corona-Pandemie war ein globaler Testversuch für eine globale Diktatur. Das Ergebnis war die Genspritze, zwangsverabreicht und riesiger Schuldenberg. Und jetzt die Kriegstreiberei mit dem Argument, dass Russland der große Feind sei und die große Bedrohung. Wir sitzen mittlerweile schon in einem digitalen Gefängnis, ich sage ein digitaler Gulag. Und es gibt die Zensurunion und die EU, die USA hat das schon angesprochen mit schälem Blick auf die EU, was hier passiert.
Du hast Ursula von der Leyen erwähnt. Ihre Wertediktatur und ihre politischen Alleingänge werden zunehmend kritisiert. In der EU rumort es, auch aus den USA wird ein bisschen Druck aufgebaut. Droht damit der EU ein ähnliches Schicksal wie der Sowjetunion?
Ich kann mir das gut vorstellen. Es wird jetzt nicht einen großen Duscher machen und alles ist vorbei, sondern es wird langsam passieren. Es werden sich einzelne EU-Staaten verabschieden, die sich dem Diktat Brüssels nicht mehr unterordnen wollen. Ungarn und Slowakei sind zwei Beispiele. nach dem Eingreifen der EU bei den Wahlen in Rumänien sind einige andere Länder aufgewacht, die wissen, das könnte uns genauso passieren, wenn wir nicht linientreu sind. Mit Brüssel, Kaya Kallas, die neue ernannte Außenbeauftragte, ist sowieso allen schon ein Dorn im Auge, weil sie im Grunde nicht sehr intellektuell ist und einen hysterischen russophoben Ansatz verfolgt. Von der Leyen macht immer mehr Alleingänge, Pfizer-Deals über SMS in Milliardenhöhe. Das EU-Parlament hat angekündigt, die Kommission klagen zu wollen, weil die Militärdeals am Parlament vorbei beschlossen wurden. Das Parlament hat keine Mitsprache mehr. Und US-Vance, der Präsident Vance, hat unlängst also ein Statement abgegeben und sagt, EU-Staaten beklagen sich in den USA, dass sie gar nicht mehr wissen, was Brüssel für sie aushandelt, was auch stimmt. Ein Beispiel, die Klimaziele, die EU 2023 mit dem grünen Deal nachgeschärft hat, werden Österreich wahrscheinlich, wenn wir sie bis 2030 nicht erfüllen, 5 oder 6 Milliarden Euro kosten. Woher soll man das Geld nehmen? Und all das, was jetzt läuft, Aufrüstung und sonstige Dinge, wird auf Kosten der Sozialleistungen der EU gehen, auch die Migration. Und die Leute werden immer ärmer und werden irgendwann einmal aufwachen. Die Patrioten werden im Aufwind sein. Die Patrioten wollen einfach eine Rückkehr zur Normalität, die Rechte der Bürger wieder haben. Und sie wollen keine Eingriffe mehr des Staates und der EU in das Privatleben der Menschen und haben deshalb auch einen enormen Aufwind. Was macht die EU ist in der Zwischenzeit? Die USA sieht aus meiner Sicht in der EU eine gewaltige Bedrohung, weil in Brüssel haben sich jetzt alle linken Globalisten versammelt. Es sind noch die einflussreichen Leute aus der Biden-Ära, die Brüssel beraten. Auch aus der Obama- und Clinton-Zeit hat sich dort alles versammelt, auch Teile des Geheimdienstes. Die wollen natürlich Trump schaden. Sie wollen nicht, dass Trump mit seiner Politik in den USA erfolgreich wird. Und sie versuchen das über diesen linken Globalismus-Wahnsinn in der USA auch zu beeinträchtigen. Trump weiß, dass seine Feinde in der EU sitzen. Deshalb will er Europa auch nicht wirklich angreifen oder mit Europa kooperieren. Die USA, was machen sie? Sie haben die größten Probleme mit China, sagen sie, und vielleicht im asiatischen Raum, aber nicht Europa. Und Putin hat kein Interesse an diesem degenerierten Europa, das keine Ressourcen hat und wo die Menschen im Grunde allmählich verrückt werden.
Also wenn man dich schon im Studio hat, muss man dein fundiertes Wissen noch mal ein bisschen überstrapazieren. Ich stelle dir noch eine weitere Frage, die mich persönlich auch sehr stark interessiert als Vater von 3 Söhnen. Was passiert denn deiner Meinung nach vorher? Ich weiß, es ist jetzt eine schwierige Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Was passiert vorher? Der Zusammenbruch der EU oder aber der Beginn des von der EU forcierten Krieges?
Das ist jetzt schwierig zu sagen, aber ich glaube, es wird keinen Krieg geben, der von der EU forciert wird. Ich glaube, die USA werden das verhindern, wie immer, mit Deals, wie Trump es sagt, weil es ist nicht im Interesse der USA, einen Krieg zwischen Europa und Russland. Denn zurzeit, so wie es ausschaut, USA ist ein NATO-Mitglied, es gibt die Beistandspflicht, dann hat die USA auch diesen Krieg, den sie nicht führen will. Es interessiert den Trump nicht. Im Gegenteil, er betrachtet Putin als einen Handelspartner, wo man gute Geschäfte machen kann, wo man Ressourcen lukrieren kann, wo Unternehmen hingehen oder umgekehrt nach USA kommen und investieren. Also ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Ich glaube, das Ganze ist ein riesiges Säbelrasseln des Politbüros in Brüssel, um auch Geld aufzutreiben, weil die EU kein Geld mehr hat. Von der Leyen hat gestern schon wieder gesagt, wir sind an der Grenze mit unserem EU-Budget. Unser Budget war gemacht für 2020, aber wir leben heute in anderen Zeiten. Ja, wir leben in anderen Zeiten und die EU hat das Geld beim Fenster rausgeworfen für alles Mögliche.
Dann hoffen wir, dass deine Worte in Erfüllung geht, dass es keinen Krieg geben wird. Vielen herzlichen Dank für diese sehr interessanten, spannenden Informationen.
Gerne.